Meistergespräche. Ein Podcast im Rahmen der Schwafelhelden. Über das Spielleiten, das schwarze Auge und Gassenwissen. Folge 59. Katastrophen und ihre Auswirkungen im Rollenspiel. Der zweite Teil.
Daniel, du als G7 Spielleiter eben, also du hast das ja geleitet einmal. Reden wir mal so über die Darstellung von Katastrophen jetzt mal. Wie würdet ihr beide, also Daniel, du vielleicht mit der G7 so als globale, sag ich mal, drohende Katastrophe oder Josi, vielleicht du in deinen Settings, wie würdet ihr sagen, sollte man Katastrophen darstellen? Habt ihr da Tipps? Habt ihr da was gut funktioniert oder etwas, was ihr vermeiden würdet? Wenn man jetzt draußen die Spielleiter und Meisterinnen eine Katastrophe planen in ihrem Setting, was sind da eure Gedanken dazu?
Also ich bin halt kein Freund davon, wenn es tatsächlich irgendwo eine Katastrophe geschehen ist, wie das, was ihr am Anfang erwähnt hattet, ja, da wird jetzt ein Dorf von einem Tsunami erwischt und dann sieht man da die Ertrunkenen. Ich glaube, ich würde das nicht beschreiben, also ich würde es gar nicht erzählen. Ich denke, bei mir wäre es dann halt eher so, das Dorf wurde halt von einem Tsunami getroffen. Das Dorf ist weg, du siehst halt noch die Trümmer, aber ich würde jetzt nicht unbedingt die Leichen beschreiben, beziehungsweise, es kommt, glaube ich, darauf an, was will ich denn für einen Effekt, also was soll das bringen? Und ich war halt eigentlich immer so ein Freund von, ich spiele halt so, keine Ahnung, FSK 16, wenn ich DSA spiele, dann ist echt so FSK 16 das höchste der Gefühle, es gibt wirklich nur Tote, wenn es unbedingt sein muss, dann wird es aber auch nicht so beschrieben und wenn es zu irgendwelchen Liebesszenen kommt, dann ist vorher beim ersten Kuss Cut und dann ist auch okay. Aber bei Borborat ist es so gewesen, dass das einmal irgendwann mal so eine Dynamik entwickelt hat, dass die Charaktere ja selber schon gemerkt haben, wir können so viele Feuer gar nicht löschen, so viele Arme haben wir gar nicht, dass wir hier drauf drücken können und da einen Deckel drauf drücken können und so weiter und so fort. Und das war ja etwas, was sie ja nicht häufig direkt miterlebt haben, sondern die haben das halt eben vom kaiserlichen Geheimdienst ab und zu mitbekommen, ja, dass sie halt eben instruiert worden sind, wo sind die Borborianer wieder aufgetaucht, wo haben sie wieder Boden gut gemacht und das war dann halt präsent, aber es war halt nicht greifbar und es war halt so unheimlich, weil du es halt nicht greifen konntest und die wenigen Abenteuer, die man da bei den G7 ja erlebt hat, das waren ja dann wirklich so, da sind ja auf einen Brennpunkt ja dann drauf und haben sich dann da eben fokussiert, wo dann all diese Handlungsstränge zusammengekommen sind und wo sie dann tatsächlich ja die Wahl hatten, dann die Weichen irgendwie neu zu stellen. Aber die Bedrohung an sich wurde ja dann, glaube ich, das erste Mal im zweiten oder im dritten Abenteuer zumindest mal so einigermaßen greifbar, als Borborat sich da so halb manifestiert hatte und es nicht ganz geklappt hat und dann aber erst wieder, also zumindest mal so wie wir es gespielt haben, irgendwo bei der Schlacht ganz am Ende, dass du dann da gesehen hast, okay, da sind jetzt die Antagonisten, da ist jetzt die Armee, da sind da hinten am Horizont, da siehst du halt diese Reihen von Dämonen, da war das Ganze nachher greifbar, was sich dann aber halt wirklich vorhin über so Jahre hinweg, also wir haben es ja auch tatsächlich Jahre hinweg gespielt, das hat sich ja da erst so aufgebaut und es war halt einfach nicht greifbar und dadurch war halt diese Art von Weltuntergangskatastrophe erst so viel unheimlicher und es war halt ständig da, du konntest halt nichts dagegen machen, du hast halt mal ein paar Handlanger erwischt und so Strecke gebracht, aber es hat halt einfach von und hinten nicht gereicht, ja, und es lief halt eben auf diese Endkatastrophe oder beinahe Katastrophe halt eben zu, konnten sie abwenden am Ende. Ja, also dieses nicht greifbare, unheimliche, machtlose und du kannst es halt nicht kontrollieren. Es ist zu groß, es ist größer als du. Ja. Also wenn man dieses Gefühl dann beim Spielleiten irgendwie vermittelt, bei der Art jetzt, hat eigentlich ganz gut funktioniert.
Das ist ja auch ein bisschen, was Josi am Anfang schon gesagt hat, mit dieser Nicht-Abwendbarkeit. Ne, dass man diese Ohnmacht spürt. Da frage ich dich aber jetzt, ich weiß nicht, Josi, kannst du dich auch gerne so äußern, aber Daniel, du hast ja konkret das Beispiel genannt. Wie kann man da sicher gehen, dass das nicht zu überbordend ist, dass die SpielerInnen sagen, okay, wir können eh nichts dran ändern? Also wie hast du das dann gespickt mit kleinen Erfolgen oder war dieses grimme und triste Gravitas des Abenteuers auch gewollt von der Gruppe? Weil ich kann mir vorstellen, dass das dann auch teilweise ein bisschen sehr trist sein kann oder düster. War das so oder war das gewollt oder hast du dann irgendwie dagegen gesteuert?
Ich habe es tatsächlich so zum größten Teil gelassen, wie es bei den Abenteuern war. Und Wenn ich mich richtig erinnere, war das ja so, dass die in den ersten zwei Abenteuern, glaube ich, immer nur Rückschläge einstecken mussten. Und ich glaube, das erste Erfolgserlebnis kam irgendwo Ende zweites Abenteuer oder Anfang drittes Abenteuer, dass dann denen endlich etwas gelang, wo sie den Eindruck hatten, ja cool, sie konnten Bobo da tatsächlich irgendwie mal eins auswischen, ja, und haben einen Sieg davon ertragen. Aber die ersten zwei sind schon ziemlich deprimierend, weil es da erstmal bergab geht, bevor es besser wird.
Okay. Könnte ja auch ungewohnt sein für so klassische Abenteuergruppen, ne? Die dann so irgendwie kleine Abenteuer spielen und dann am Ende klappt es immer oder ist immer lustig und so. Also auch da vielleicht mal immer ein bisschen drauf achten, wenn man sowas einbaut. Wie schwer ist das oder wie trist wird das dadurch? Was denn, Josi, hast du da noch einen Gedanken zu? Zu dieser.
Der Ursprungsfrage, wie man Katastrophen inszeniert, war das die Ursprungsfrage?
Genau, das war die Ursprungsfrage und dann sind wir jetzt noch darüber geschweift, so, ob das nicht dann vielleicht zu trist oder zu schwer sein kann. Die beiden Fragen sind im Raum.
Ja.
Kannst du beide
Ja,
beantworten?
also zu trist oder zu schwer, ja, ich glaube, dass das sein kann. Ich glaube, dass da eine Gefahr besteht. Ich glaube aber auch, dass die Spieler, nicht die Charaktere unbedingt, aber die Spieler da immer wieder einen Weg rausfinden werden. Das ist ja, also ich kenne das auch bei meinen eigenen Gruppen, wenn es mal zu spannend wird, mal zu extrem, mal zu viel Druck oder Angst oder Ohnmacht, dann wird plötzlich ein lustiger Witz gebracht oder ein OT-Film-Zitat oder sonst was. Und das heitert das Ganze in den Menschen auf, die spielen. Nicht in den Charakteren, aber in den Spielern. Und das reicht dann meistens schon, finde ich. Wie man Katastrophen inszeniert, ich bin ja eher die Improvisateurin, die eigene Abenteuer spielt, als dass ich jetzt ein Kaufabenteuer leiten würde. Ich glaube, ich könnte das gar nicht. Naja, ich habe mir aufgeschrieben, große Emotionen, also gerade so den Stichpunkt. Ich würde versuchen, in meinen Spielern über das Rollenspiel große Emotionen wecken zu wollen. Und wenn ich davon ausgehe, ich bespiele in einem Abenteuer längerfristig, ich bin ja eher die One-Shot-Leiterin, aber in einem längerfristigen Abenteuer etwas, was sich aufbaut, wie Achtung, der Berg beginnt zu brodeln, irgendwann wird er ausbrechen, und danach gibt es halt, oder das ist halt diese Katastrophe, ne? Also von vorher, währenddessen, nachher würde ich gucken, tatsächlich auch, worauf meine Spieler anspringen. Springen die auf die Angst vor der drohenden Katastrophe an? Springen die darauf an, das Leid der Menschen nicht sehen zu können, die vielleicht versuchen, davor zu fliehen und versuchen, die zu unterstützen? Oder denken die sich, ja, mal gucken, was passiert und dann werden wir schon sehen und springen dann erst auf die Folgen der Katastrophe an. Also alles davon können ja unterschiedliche Spieldinge sein, wie du gerade auch gesagt hattest, Daniel, so dieses, ja, dann wirf doch die Bombe, mal gucken, ne, ist mir doch egal dann so ungefähr. Und dann zu schauen, an welcher Stelle bekomme ich meine Spielergruppe denn gepackt? Was ist denn da gerade möglich, um so besonders große Emotionen zu erzeugen? Weil also mein persönlicher Spielleitungsmeilenstein bei einem Katastrophensetting oder bei einer Katastrophenspielsitzung wäre vermutlich dieser kurze Moment von gestocktem Atem und dieses Wow in der Gruppe. Und das würde ich gerne erleben. Aber wie ich das erlebe oder mit welcher Emotion, in welcher Situation, da bin ich total offen für, einfach zu gucken, was funktioniert hier gerade als Gruppe eigentlich.
Ich sehe schon, du bist sehr player-minded. Mir wird ja nachgesagt, dass ich das gar nicht bin. Deswegen ist es auch das Letzte, woran ich jetzt denken würde, wie man
Aber
wieder
warte,
sieht.
du leitest die Schwafelhelden auch mit Abenteuern von 1985 oder so? Also.
Meinst du, das sind alles in sich schon Katastrophen oder was? Weil da sind auch gute Abenteuer bei, teilweise.
Bestimmt.
Ja, genau. Die Darstellung der Katastrophen abhängig davon machen, wie darauf reagiert wird, finde ich auch ganz, ganz intelligent auf jeden Fall. Diese zwei Fragen, die im Raum stehen, ich versuche die jetzt mal irgendwie auch von der praktischen Seite, ne, zu beleuchten. Einfach nur, um mal in eine andere Richtung zu gehen. Darstellung von Katastrophen würde ich jetzt einfach mal technisch gesehen ganzheitlich machen. Also gerade Naturkatastrophen oder auch alles, was mit Wetter zu tun hat oder mit Licht oder mit Landstrichen, würde ich gucken, okay, wie riecht das, wie hört sich das an, wie sieht das aus, welche Auswirkungen hat es auf das Gesamtbild? Also einfach guckt halt, wenn ihr einen Vulkanausbruch macht, dann beschreibt den Klang, den Geruch, und so weiter. Die Farbe, das Licht, das würde ich halt sagen, macht das. Das ist mein erster Tipp, sage ich mal. Und das Zweite, das mit dem, dass Katastrophen so trist sind oder Abenteuer, die vielleicht mit so Umwälzungen oder Krieg sowas spielen, würde ich mir so ein bisschen der Scheibe abschneiden von so klassischen Inszenierungen, weil ich finde, es gibt so viele Katastrophenfilme oder Romane, die dann so in den kleinen Momenten das Glück so ein bisschen immer wieder herausbringen. Zum Beispiel, es ist eine Riesenkatastrophe, es gibt viele Tragödien, aber man schafft es trotzdem, die kleine Katze vom Ertrinken zu retten. Wenigstens das. So, das kann man zum Beispiel so, wird in Filmen ja oft bedient. Oder man sitzt da abends und jemand hat eine Laute und singt dann das Lied von der Zeit vor der Katastrophe noch. Und das finde ich zum Beispiel, kann man machen, auch für die Charaktere in Time, um so ein bisschen so einen Relief-Moment da reinzubringen. Wenigstens Melancholie, wenn schon keine Freude. Das würde ich halt noch versuchen, so zu setzen, solche Momente der Hoffnung und der Erinnerung. Jetzt haben wir noch ein paar Fragen. Und zwar, jetzt hatten wir die Darstellung der Katastrophen ja einmal beleuchtet von mehreren Seiten. Wie würdet ihr sagen, wenn ihr Katastrophen einsetzen würdet? Also gerade, Josi, du bist ja beim Improvisieren ja auch weit vorne, das ist ja auch spannend. Zu welchem Zweck würdet ihr Katastrophen in Abenteuern einsetzen? So, also wenn ihr jetzt ein Abenteuer schreibt oder ein Abenteuer leitet, ganz egal, ob gekauft oder selbst geschrieben, wann würdet ihr eine Katastrophe zur Hand nehmen, um was zu erreichen?
Hektik und Eile, glaube ich. Also so als Zeitdruck. Also eine Möglichkeit wäre halt eben, ein Abenteuer zu schreiben, wo eine Katastrophe abgewendet werden muss, aber dann unter einer bestimmten, ja, in einem bestimmten Zeitrahmen muss es geschafft werden. Zum Beispiel. Das wäre jetzt, glaube ich, so das Klassische. Ja, man muss versuchen, es zu verhindern, bevor es zu spät ist. Ich überlege gerade, hatte ich jemals ein Abenteuer geleitet, wo die Katastrophe schon der Auslöser war, also wo es schon passiert ist und dann mussten die hinterher da rein, da überlege ich gerade, aber ich glaube, da gebe ich mal ganz kurz an euch ab.
Ja, also Zyklopenfeuer habe ich ja schon erwähnt, da ist man ja auf diesen, ich sag mal, den griechischen Inseln nachempfundenen Zyklopeninsel bei DSA und dort sind auch ehemalige Städte, die von Vulkanausbrüchen geplagt worden waren, kann man dort besuchen und das hat eine ganz tolle Atmosphäre. Also die kann man wirklich sehr, sehr schön ausspielen. Also das ist dann alles schwarz gefärbt und es gibt noch alte Statuen, die da rumliegen. Also zur Atmosphäre auf jeden Fall, besonders wenn es ältere Katastrophen sind. Ansonsten, Josi, du hattest das mal erwähnt in einer der letzten 2 oder 3 Folgen. Ich weiß nicht, worum es ging, aber auch halt um zu railroaden, so ein bisschen. Ich glaube, da ging es um Natur- und Wetterphänomene. Darum ging es. Und da, finde ich, kann man Katastrophen auch oft benutzen, um halt irgendwie, dass mal was weitergeht oder losgeht oder Zeitdruck, hattest du schon gesagt, Daniel, aber auch um vielleicht jetzt irgendwelche Reiserouten unpassierbar zu machen oder eben um irgendwelche Lösungen zu forcieren und solche so und so weiter. Da würde ich halt auch Katastrophen für benutzen. Also einfach so ein bisschen als Holzhammer, der so ein bisschen ausgelagert ist und eleganteres Railroading so möglich macht, wenn man es denn elegant inszeniert, natürlich. Ja, das wäre auch von mir etwas.
Ich würde es aber auch nutzen, um die Stimmung in einer Welt noch näher zu bringen. Also gerade wenn man eine Gruppe hat, die sehr auf Ulk ausgerichtet ist und die alles nicht ganz so ernst nimmt, kann man, glaube ich, auch gerade Katastrophen wie zum Beispiel eine Krankheitswelle oder einen unüberwindbaren Gegner, weil es nun mal kein, weiß ich nicht, Ork-Trupp ist, sondern, was hatte ich mal, eine Pflanze, die Töne imitieren konnte und sich dann quasi mit den einzelnen Ranken durch die Menschen gegraben hat, zu nutzen, um die Stimmung, so hart das klingt, runterzuziehen, um die Ernsthaftigkeit der Situation darzulegen, da einfach die Stimmung mit zu bestimmen und mal so ein bisschen zu zeigen, Leute, ist ja nicht alles so eitel Sonnenschein. Man braucht dafür nicht zwingend eine Katastrophe, dafür reichen auch andere Dinge, wenn ich das mal so sagen darf. Aber notfalls kann man sich da vielleicht auch einer Katastrophe bedienen. Die Frage ist, wie nah bringt man die dann an die Charaktere ran? Also ist es nur etwas, von dem sie hören oder von dem sie lesen, weil irgendwie was erzählt wird oder was in der Zeitung steht? Oder ist es etwas, was sie direkt miterleben? Wie gesagt, diese Pflanze, die sich durch die Menschen bohrt, da habe ich tatsächlich jemanden um Hilfe rufen hören. Sie machen die Tür auf und sehen in dem Moment, wie diese Ranken aus der Person hochschießen und die Person stirbt. Ist keine Katastrophe, aber war in dem Moment passend. Ich will nicht sagen nötig, aber passend, so hart es klingt.
Gegenmittel gegen zu viel Ulk am Spieltisch. Interessant. Ich finde, es ist auch, ja, man muss sich ja auch bei den SpielerInnen manchmal erziehen, ne? Die Mäuse. Ja. Ja, nee, aber ich finde, es ist nicht nur ein Mittel gegen Ulk, sondern auch gegen, wie soll ich sagen, Fahrlässigkeit oder Gedankenlosigkeit, weil ich finde, man könnte auch sagen, also nicht im Sinne von Strafe, aber auch um die Welt so ein bisschen kausaler zu machen. Das ist ja auch zum Vorteil der Spielgruppe. Sag ich mal, die handeln in der Art und Weise, dass du denkst, Leute, denkt ihr nicht an die Konsequenzen, wenn ihr hier alles abbrennt oder alle ermordet oder so? Und dass man dann sagt, okay, sauge ich mir jetzt eine Konsequenz aus den Fingern, die jetzt nicht so, also völliger Quatsch ist, aber dass ich sage, okay, also wenn ihr darüber nicht nachdenkt, dass ihr jetzt die ganzen Getreidespeicher hier angebrannt habt, fandet ihr irgendwie lustig, haha, Ablenkungsmanöver, dass man vielleicht sagt, okay, das hat aber auch Konsequenzen, wenn ihr so handelt, als gäbe es irgendwie, es gäbe es die Konsequenzen. Ich finde, da kann man Katastrophen auch einsetzen. Ja, jetzt einen Vulkanausbruch verursachen natürlich nicht, aber auch, dass man sagt, im Nachgang passierender Dinge habt ihr verursacht, vielleicht mit einem Artefakt irgendwie achtlos umgegangen oder sonst was. Finde ich auch schön und würde ich dann noch da hinzufügen. Es ist zwar kein Ulk, der dann so ein bisschen getadelt wird, aber vielleicht so ein bisschen Achtlosigkeit oder so Mörder-Hobo-Verhalten.
Ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Ich bin auch jemand, der Verhalten von Spielern gerne durch Aktionen an Charakteren umsetzt. Ich möchte nicht Tadel sagen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich würde durch das Verhalten von Charakteren keine Katastrophen mit der Definition, wie wir sie bisher hatten, oder den Beispielen auslösen lassen. Das fände ich zu krass, weil wir haben bisher von Naturkatastrophen, von Kriegen, von Bomben, von allem Möglichen gesprochen. Und ich bin ganz ehrlich, das finde ich ein bisschen too much. Vor allem als, in Anführungsstrichen, ganz hart ausgedrückt, Strafe für unachtsames Verhalten. Das finde ich zu viel.
Kann ich so stehen lassen. Müsste ich jetzt aber wirklich im Einzelfall sagen. Ich würde es auch so nicht unterschreiben. Du hast schon recht, aber ja, da sind wir wieder bei der Definition von Katastrophe jetzt, ne? Also durch eine Unachtsamkeit einen Krieg auslösen und so, ich meine, das ist zwar irgendwie, wenn man, das ist halt auch wieder total ulkig, aber ja, bin ich bei dir.
Ich weiß nicht, also durch eine Unachtsamkeit, eine Massenschlägerei in einer Bar, ja, bin ich voll dabei. Von mir aus weitet die sich auch noch auf den Dorfplatz aus. Aber bitte kein Krieg im ganzen Land. Nicht in dem Maß, wie wir Katastrophen beschrieben haben.
Ich glaube, da müsste ich tatsächlich länger drüber nachdenken. Was sagt ihr denn da draußen, ihr Lieben? Würdet ihr das machen? Oder habt ihr das schon gemacht? So kann man Katastrophen einsetzen. Wir hatten noch eine Meldung, ich glaube, das war bei Facebook. Auch hier habe ich den Namen nicht dazu geschrieben. Man sieht es mir nach. Ich bin ja auch schon alt, müsst ihr auch wissen. Wichtig bei Katastrophen, da hatte jemand geschrieben, ich habe es nur paraphrasiert, also nicht genau wiedergegeben, dass man daran denken muss, wenn man Katastrophen in seiner Spielwelt benutzt, dass die Umwälzungen permanent sind. Finde ich einen schönen Gedanken. Also würde ich auch durchaus, also ich glaube, ich weiß nicht, was er damit jetzt genau meint, also er hat jetzt auch keine Frage gestellt, aber ich finde das auch ganz interessant, dass man sagt, okay, die Stadt, die dann abbrennt oder der Landstrich, der verwüstet wird, das bleibt dann auch so, kann auch Konsequenzen haben, die später wiederkommen, gerade bei DSA, wo der Metaplot ja relativ fix ist, sehe ich aber eher als Chance als Problem. Wie ist das bei euch? Würdet ihr sagen, Vorsicht mit Katastrophen, das verändert die Welt oder toll, ist doch super, nutzt es? Was sagt ihr dazu?
Ich würde eher sagen, toll, es verändert die Welt. Spielangebot.
Ja.
Aber eine abgebrannte Stadt kann wieder aufgebaut werden. Überflutetes Land kann wieder neu bestellt werden. Alles ist eine Möglichkeit, um wieder zu neuem Glanze zu erblühen.
Amen, Schwester. Du hast recht. So ist das.
Es ist nicht unwiederbringlich zerstört. Manchmal schon, aber nicht alles.
Aber auch da, ja, auch der Hinweis, ich meine, auch da, die Permanenz ist zwar nicht gegeben in dem Sinne, dass es immer zerstört bleibt, aber es hat trotzdem eine Nachwirkung. Wenn man vielleicht ein Jahr später wieder hinkommt, ist da vielleicht eine Gedenkstein oder so. Also das ist wirklich schon, ja, ist doch eigentlich was Tolles. Also ja. Und wenn es dann später im Metaplot nicht passt, bei DSA kann man es ja irgendwie hinbiegen. Also nicht.
Ja, natürlich.
weiß nicht, also ja.
Haben wir immer so gemacht. Wir haben, ich weiß gar nicht, der ganze Metaplot und dieses super ausdetaillierte, diese Planung bei DSA, was die Autoren sich da alles ausgedacht haben und wie viel Planung die reingeschickt haben, schön und gut. Aber ich glaube, wir haben auch irgendwelche, also mindestens eine Stadt zerstört bei einem Kampf gegen die Antagonisten. Und ich weiß gar nicht, ob das so überhaupt im DSA-Universum stattgefunden hat. Ich fand es da halt tatsächlich einfach passend, dass dann da die Mächte von Gut und Böse sich ja in einer Stadt also mehr oder weniger zufällig getroffen hatten und die haben es dann da halt eben ausgefochten und danach blieb halt von der Stadt nicht mehr wahnsinnig viel übrig. Aber ich natürlich als FSK 16-Spielleiter, ich habe halt gesagt, natürlich hat sich die Bevölkerung vorher in Sicherheit gebracht und dann war die Stadt eben als Schauplatz da, als Schlachtfeld dann aber, ja, also von daher, wenn sich Katastrophen ergeben, an die Spieler dann ja vielleicht auch ungewollt teilhaben, ich glaube, das hat dann schon auch nochmal eine andere Wirkung, dass die halt eben dann irgendwie wissen, hey, weißt du noch damals, dieser Kampf in dieser Stadt, ja, hat der Stadt nicht so gut getan, wir waren dann schuld, ja, also, ja,
Ja,
das
klar.
bleibt anders im Gedächtnis, ja.
Ja, aber gerade Katastrophen im Sinne von Umwälzung, ich meine, gerade wenn der Plot bekannt ist, ist bei DSA ja jetzt mit der G7 hinlänglich so, gerade dann ist es ja so, es ist ja spannend, oder? Ich meine, wenn du sagst, du liest jetzt einen Blog von irgendwem, der die G7 geleitet hat und dann ist es ganz anders gekommen, weil eine Stadt wurde zerstört oder ein NPC haben sie gekillt und der Meister oder die Meisterin hat gesagt, ja gut. Also ich habe mal von einem Star Wars, es war in einem englischen Forum, Pen and Paper gehört, die haben so ein bisschen die Originaltrilogie so ein bisschen nachgespielt, umspielt, mitgespielt. Und dort ist Leia zum Beispiel zum Imperator übergelaufen. Zum Zeitpunkt von Episode 5. Und da habe ich gedacht, Alter, ist doch mega. Gerade weil der Plot so starr ist, weil es ist ja ein Film, ne? Also beziehungsweise eine Geschichte, finde ich das Abweichen davon durch Katastrophen ja umso interessanter. Ja, so, dass man das ja komplett in die andere Richtung geht. Also, gute Idee, ja, mit Lea, fand ich echt nice. Ja, deswegen, nee, diese Permanenz, klar, gerade das macht es doch spannend. Ja, und wenn da Leute mit euch diskutieren, jetzt irgendwie, nee, das ist aber im Kanon nicht so, also sorry. Das ist, wie habt ihr euch da eingeladen,
Hey,
ne?
also so ganz so starr willst du es ja dann auch tatsächlich nicht haben. Ich habe gerade bei
Nein.
der G7-Kampagne habe ich die Sachen, ich hatte ja irgendwann mal diese erweiterten Abenteuer, die sie ja überarbeitet hatten und dann waren teilweise so viele Informationen drin und so viele Verstrickungen. Wenn du da im zweiten Abenteuer nicht aufgepasst hast, dann passiert irgendwas im vierten Abenteuer oder es ist dann komisch, dass im vierten Abenteuer irgendwas passiert, was wir im zweiten nicht bespielt hatten und dann habe ich auch irgendwann mal gedacht, ich verstehe das Prinzip und ich weiß die Grundhandlung, aber ich nehme da wirklich nur die groben Stichpunkte und gucke, wie ich dann halt meine Spieler da durchbringe. Und wenn dann unvorhergesehene Sachen passieren, wie jetzt dieses Beispiel mit Lea, die zum Imperator überläuft, wir hatten da garantiert auch ein paar ähnliche Sachen, so ein Äquivalent, was bei uns in der G7 passiert ist, wo ich dann auch gedacht habe, ja, okay, aber dann ist es halt eben deren Story. Das ist ja auch super schön, weil es halt so individuell ist, weil du da halt doch nicht das Gleiche spielst. Ja,
Ja.
alles so persönliche Prägung. Und wenn dann halt eben eine Stadt dabei untergeht, tja, verdammt.
Ich bin
Ja.
persönlich zwar bei euch, aber ich möchte trotzdem noch mal kurz anmerken, liebe Spielleitungen da draußen, wenn ihr glaubt, dass es gerade sinnvoll ist, den Plot gerade in vorgeschriebenen Abenteuern, bei einer vorgeschriebenen Lore in Anführungsstrichen zu verändern, weil es passt, und ihr seid euch nicht 100% sicher, dass ihr eure Gruppe einschätzen könnt, redet bitte miteinander. Es kann durchaus Spieler geben, denen es sehr, sehr wichtig ist, und die total im Kopf haben, wie die Lore ist, weil die sich damit unglaublich gut auskennen und die das genauso erleben möchten. Und wenn die dann plötzlich so einen Plot-Twist erleben, der überhaupt nicht vorgesehen ist, kann es passieren, dass sie damit nicht umgehen können oder wollen. Und dann kommt es plötzlich zu einer OT-Katastrophe und das wollen wir alle nicht. Deshalb lieber einmal mehr reden als einmal zu wenig, auch wenn ich selbst der Ansicht bin von, wer braucht schon Lore?
Ja, es stimmt. Also wir waren ja beim Thema Katastrophen als Möglichkeiten der Umwälzung und die Permanenz. Bin ich ganz bei dir, Josi? Es hat ja ein bisschen durchgeklungen, dass ich da ein bisschen voreingenommen bin bei SpielerInnen, die so ein bisschen Lore-Bibeln immer haben. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Besonders, wenn es halt kanonische Welten sind. Also es gibt ja zum Beispiel auch das Tolkien-Rollenspiel oder Herr der Ringe-Rollenspiel oder so. Klar, wenn du sowas spielst, frag die Leute, wie nah am Lore soll es sein, weil man sucht sich das ja spezifisch aus für diese Welt. Und es gibt ja ganz viele generic Fantasy Settings, wo man sagt, okay, da ist alles Wurst, aber wenn man sagt, ich spiele jetzt Star Wars, Tolkien, Star Trek, dann immer fragen, hey, kann ich davon abweichen oder nicht? Also so, sag ich mal. Kann ja spannend sein, aber manche möchten es vielleicht nicht. Bin ich ganz bei dir.
Das auch gerade auch mal andersrum gedreht, in Anführungsstrichen. Wir spielen gerade Fate of the One Ring und wir spielen die Mission zu Moria, also die Erkundung von Moria, bei der wir wissen aus Büchern oder Filmen, sie wird scheitern. Es wird zur Katastrophe kommen. Und wir spielen sie. Und was ist denn jetzt, wenn alle Spieler da reingehen? Sie wissen zwar, dass der Spielleiter mal gesagt hat, ja, ja, es kommt zur Katastrophe. Ihr werdet das nicht schaffen am Ende. Ihr werdet das Finale nicht überleben und es wird nicht zum Höhepunkt, zum Highlight kommen, also zum strahlenden Ruhm kommen. Das wird nicht passieren. Und man geht da rein und denkt sich, ja, aber ich kann ja die Lore ändern. Ich kann das, was passiert, ja ändern. Es sind völlig unterschiedliche Erwartungshaltungen, über die man reden muss.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Also ich, stimmt. Für mich bin ja auch so ein Happy End-Freund. Ich komme. Nein, kriege ich nicht anders hin. Ich bin Happy End-Freund.
Ja, das sind wir alle. Das sind wir doch alle, Josi. Das sind wir alle.
Es darf dramatisch sein, das darf auch mal schief gehen, aber ich muss immer das Gefühl haben, von irgendwo passiert noch was Gutes. Und wenn ich weiß, es kommt jetzt das grande Finale und es wird schief gehen. Und ich weiß, dass es nicht zu einem positiven Moment kommen wird. Nicht von einem Heldentod, nicht von einem guten Gefühl zum Abschluss, nicht von einem und irgendwo fliegt der Schmetterling weg und man weiß, es wird noch Hoffnung geben, sondern einfach nur das Ende. Ich als Spielerin wäre nicht gerne dabei. Ich bin ganz ehrlich, ich wäre nicht gerne dabei und ich müsste mich emotional so sehr da rausziehen und wappnen, damit ich mit dieser Art Katastrophe überhaupt umgehen könnte, weil ich dazu nicht neige, das aushalten zu können.
Ich finde zum Beispiel, man hat ja durchaus eine voyeuristische Lust an Katastrophen oder dem Untergang oder sonst was, manche Menschen, also gerade jetzt in Fiktion. Ich finde, wenn das vorher klar ist, dass man sozusagen dieses Scheitern, also wie jetzt in deinem Fate of the One Ring Beispiel, dass es nicht gut ausgeht. Es ist ja auch mal erfrischend, vielleicht eine Geschichte zu erleben, wo man weiß, es wird scheitern und dieses Scheitern kann man ja auch wirklich durchaus als SpielerInnen mal erleben. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt in deinem Fall, du magst ja Happy Ends oder mehrere Happy Ends wahrscheinlich auch, dass das dann, sorry, ich musste den jetzt machen, dass das nicht dein Fall ist. Aber es gibt auch ein Cthulhu-Abenteuer, das auf der Titanic spielt und es ist ja schon klar, was passiert.
Oh mein Gott.
Ne? Ja genau, und im Abenteuer ist es nämlich so, dass man selber als Investigator die Titanic versenkt, um etwas zu töten, das an Bord ist. Also das ist der Twist am Ende. Aber im Endeffekt ist es so, das Einsteigen in dieses Abenteuer, in dem Fall, und zu sagen, okay, wir zelebrieren jetzt dieses Versagen. Also wir versuchen alles und es klappt nicht, kann man ja auch Spaß dran haben. Wobei, ich glaube, nicht zu oft. Aber Cthulhu ist natürlich so ein Setting bei Katastrophen, da sind wir ganz woanders unterwegs. Das ist ja Katastrophe, ja. Das Rollenspiel quasi. Oh Mann.
Ja, Cthulhu muss man da ausklammern, das ist richtig. Da gehe ich auch rein mit nicht werde ich sterben, sondern wie werde ich sterben.
Das wie werde ich sterben, ja. Ja, genau. Ja, du hattest jetzt, ich habe noch zwei Fragen für euch. Mhm. Eine Sache, die greift so ein bisschen in das ein, was du gesagt hattest gerade, Josi. Sollten Katastrophen immer bekannt sein von vornherein? Zum Beispiel, ihr werdet in dem Abenteuer durch eine Ebene wandern, die für unberechenbare Vulkanausbrüche bekannt ist oder lieber überraschend auftreten. Könntet ihr das pauschal beantworten oder wie steht ihr dazu?
Oh Gott, ich glaube, da kann man echt nur sagen, kommt drauf an. Also ich meine, wenn jetzt die Charaktere irgendwo hinwandern und sich bei den Dorfbewohnern umhören und dann heißt es ja, das ist ein gefährliches Gebiet aus diesen und jenen, keine Ahnung, wie du gerade gesagt hast, natürlichen Begebenheiten. Klar könnt ihr das erfahren. Ob das nachher im Endeffekt tatsächlich eintritt oder nicht, ist ja nachher wiederum überraschend oder nicht. Ansonsten gibt es, glaube ich, wenig Vorwarnungen. Wenn ich mir jetzt die wenigen Naturkatastrophen anschaue, die wir bespielt haben, da gab es wirklich keine Vorwarnung, keine Vorzeichen, sondern es ist dann halt auf einmal passiert und sie waren halt eben überrascht. Und das hatte dann aber auch irgendwie einen bestimmten Grund, zum Beispiel dieses sehr unbeliebte, es kommt eine Flutwelle und ihr verliert leider all euren Kram, hatten wir auch irgendwann mal schon besprochen. Es kommt nicht so oft vor bei DSA-Abenteuern, wie man denkt, aber Also ist halt immer die Frage, was ist der Zweck? Ist es was jetzt, was der Dramaturgie dient, der Atmosphäre, der Spannung? Sollen es da Möglichkeiten geben, um dass die halt ihre Charaktere irgendwie ausspielen können? Kommen da Szenen zustande? Also pauschal ist es gerade echt wirklich schwierig. Es ist immer so, was willst du dann damit?
Ich finde, man kann alles drei hat seine Berechtigung. Entweder ist es vorher bekannt oder es ist ein Twist, es ist ein Überraschungseffekt oder es ist eine mögliche Konsequenz, wenn das gut eingebaut ist. Es gibt ja auch so Pulp-Abenteuer, so Indiana Jones-mäßig, wo man sagt, okay, ihr müsst da in den Dschungel, denkt dran, da ist der inaktive Vulkan. So, ich meine, so. Kann ja auch lustig sein, weil alle wissen, alles klar. Muss man aber auch wirklich dann auch dieses Genre spielen. Und ja, ich finde auch, also kann man alles so oder so einsetzen. Auch wenn es völlig überhaupt nicht bekannt ist und dann am Ende als Twist kommt, weil, dass der Tempel einstürzt oder so. Ich meine, das ist natürlich super. Also kommt drauf an. Josi, wie siehst du das?
Teils, teils. Also ich würde mich euch grundsätzlich anschließen, würde aber die Empfehlung rausgeben, dass wenn man zum Beispiel ein Gebiet bespielt, das gerade soeben einen Krieg überstanden hat, aber noch die kompletten Nachfolgen dieser Katastrophe erlebt, würde ich sagen, liebe Leute, sprecht vorher mit euren Spielern. Klassisches, was ist für euch okay? Wie weit ist es für euch okay? Gibt es Triggerpunkte und so weiter? Also manche Dinge sollten angesprochen werden vorher, meiner Meinung nach. Und ansonsten, ich glaube, ich wäre am ehesten Fan davon, um Dinge langsam sich ankündigen zu lassen, auch einfach um die Spannung zu steigen. Da wird immer mal wieder darüber gesprochen, dass es hier schon immer mal wieder alle paar Jahre diese riesigen Flutwellen gegeben haben soll. Und so langsam jährt sich der Jahrestag wieder. Aber ach nein, dieses Jahr wird ja alles anders. Und irgendwann hört man dieses Wasserrauschen und es war doch nur eine Quelle, die neu entsprungen ist. Und dann geht es erstmal wieder einen Abend lang anders weiter. Und dann kommt es aber nochmal auf und so weiter. Also dieses langsam Aufbauende finde ich persönlich spannender. Aber auch ein Überraschungseffekt wie, du hast leider das falsche Schneckenhaus vom Altar entfernt und jetzt stürzt der Tempel ein. Finde ich auch super. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, auch wie verheerend das ist. Und ja, zudem, nicht Spieler, Entschuldigung, Charaktere sind ein bisschen unachtsam. Und deine Katastrophe einzusetzen, dazu habe ich meine Meinung ja schon gesagt.
Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Jetzt teilst du mich aber. Wir haben eine letzte Frage. Eine interessante Frage. Eine Grundsatzfrage, die nicht nur mit Katastrophen zu tun hat, aber auch in dem Fall gilt, gerade weil die so im Ausmaß so vehement sind. Zu den Regeln für eine Katastrophe. Würdet ihr Katastrophen, deren Auswirkungen wie Schaden oder Ausbreitung, wie auch immer, auswürfeln oder bestimmen? Würdet ihr das selbst entscheiden oder würdet ihr simulieren, wie die sich verhält? Beispiel jetzt, also Naturkatastrophen zum Beispiel, ne? Flutwellen, Vulkanausbruch, Feuer. Was sagt ihr dazu?
Ich glaube, ich mache mir da die Katastrophe so passend, dass es für die Spieler spannend ist. Und das mache ich dann tatsächlich ohne Regeln und ohne, dass ich da irgendwas auswürfe, sondern wirklich so, dass es halt so dass es halt wirklich an den Spieltisch passt, also wirklich an das Spiel passt. Wenn ich es auswürfen würde und mir würde es nicht passen, dann würde ich es mir eh anders ausdenken. Also von daher denke ich es mir halt von Anfang an einfach so aus, dass es halt einfach eine Spannung für die Spieler bietet, dass es etwas aber auch trotzdem zum Anspielen bietet, was sie halt beispielsweise, keine Ahnung, besprechen müssen, wo sie sich abstimmen müssen, wie gehen sie dann da eben vor. Glaube auch, habe ich jemals irgendwo Regeln für eine Katastrophe gesehen? Ich glaube, ich habe sowas nicht mal bei Cyberpunk gesehen. Die Atombombe wurde gezündet und es sterben 1 wie 6 Millionen Menschen. Keine Ahnung, ich kann es mir gerade auch so nicht vorstellen, ja. Also, keine Ahnung, die Sintflut kommt und es werden 2 wie 6 Dörfer vernichtet. Also, Ja, das ist
Eieiei.
schwierig irgendwie, ja.
Ich finde das schön,
Nee.
Daniel, dass du sagst, ich brauche gar nicht zu würfeln. Ich bestimmt brauche gar nicht so zu tun, als würde ich würfeln. Ich will.
Ja, aber ich denke, also wie gesagt, ich stelle es mir wirklich immer als Film vor. Ich bin da ja immer so Kopfkino-Mensch und dann das, was halt wirklich so cineastisch dann gerade den größten Effekt hat, sowohl für die Charaktere als auch für den Ablauf, als auch für die Stimmung und die Atmosphäre und so weiter. Das passiert dann halt eben, dass es halt einfach ein toller Spielabend ist mit Katastrophen.
Ja, also ich würde da mal diesen schwulstigen Spruch bedienen, der Rahmen ist aus Holz und die Farbe ist flüssig. soll bedeuten, jetzt pass auf, jetzt kommt der. Nein, aber ich meine damit, ich würde halt vorher, ich bin ein bisschen ganz bei dir, Daniel, ich würde es ein bisschen einschränken. Ich würde vorher überlegen, möchte ich, dass es beeinflusst werden kann oder nicht? Weil wenn nicht, dann werde ich es, dann brauche ich es auch nicht zu simulieren, weil ich es eh entscheiden möchte. Ja, das möchte ich, dass das Feuer sowieso ausbricht als Meister, dann werde ich es auch nicht auswürfeln. Möchte ich aber, dass es zum Beispiel vielleicht verhindert werden kann, dass es übergreift auf die Nachbarhäuser, dann würde ich es halt mit Regeln besetzen und abhängig machen davon, was die SpielerInnen machen. Also ich würde halt gucken, das meine ich mit dem Rahmen aus Holz, was ist sowieso etwas, das ich bestimmen möchte, dann brauche ich doch gar nicht so zu tun, als würde ich es nach Regeln machen, wie du schon sagst. Und bei anderen Sachen würde ich dann sagen, okay, das ist jetzt veränderbar. Und dann sollte es halt Regeln folgen, die auch beeinflussbar sind. Also dass die Chance steigt oder sinkt. Und ja. So würde ich das handhaben, vorher ein bisschen festlegen. So, das wäre so mein Senf dazu. Je nach Katastrophe und je nach Aspekt der Katastrophe, so würde ich das festlegen.
Ja, ich bin grundsätzlich bei euch, würde aber trotzdem als Empfehlung geben, auch für Spielleiter, die vielleicht noch nicht so viel geleitet haben und plötzlich wirklich an ein Abenteuer kommen, in dem es um eine Katastrophe geht und die sich dann denken, ja, aber wie gehe ich denn damit jetzt um? Wie verheerend sind denn die Schäden? Wie viele Menschenopfer hat es denn gegeben? Und sich vielleicht auch unwohl damit fühlen, das einfach zu bestimmen im cineastischen Rahmen, um zu sagen, okay, es sind jetzt 10 Dörfer vernichtet. Und die dann sagen, boah, ich bin ganz ehrlich, ich möchte das gar nicht entscheiden, ich fühle mich nicht wohl damit. Denen kann man durchaus ans Herz legen, dann würfel es aus. Und wenn man dann, weiß ich nicht, den W20 würfelt und dann denkt so, oh, ich habe eine 19 gewürfelt, das ist mir immer noch zu viel, kann man immer noch auf 15 regulieren. Oder wenn man eine 2 würfelt und sich denkt, das ist mir nicht genug, dann nehme ich halt 7. Aber also die Würfel können da eine unterstützende Wirkung haben, dass auch ein Spielleiter nicht in die Rolle kommt, die Auswirkung einer Katastrophe entscheiden zu müssen. Das kann auch eine zu große Verantwortung sein, gegebenenfalls, könnte ich mir vorstellen. Also je nachdem, wie sicher man sich damit fühlt oder wenn man sagt, ich möchte das nicht auf meinem Spielleitergewissen haben, diese Schäden in Anführungsstrichen verursacht zu haben. Also
Das
eine
wäre.
Katastrophe soll ja auch keine Bestrafung für den Spielleiter sein, sondern eine Möglichkeit zur Entfaltung. Und Würfel können eine Unterstützung sein. Oder?
Ja, ich hatte gerade so eine Eingebung, wir könnten auch mal so eine Folge machen. Was habt ihr als Spielleiter schon alles auf dem Gewissen? Das wäre doch auch mal eine Folge wert.
Oh ja, die Idee,
Oh,
genau,
verdammt.
unsere dunkelsten Geheimnisse.
Genau, oh
Da
mein Gott.
habe ich ein
Uiuiuiui. Das
Ja,
wäre was.
ich weiß schon, was du meinst. Josi, ich sehe das genauso, also die Verantwortung ein bisschen abgeben und vielleicht auch die Transparenz gegenüber den SpielerInnen. Also, dass man sagt, okay, es gibt eine Katastrophe im Dorf, ich würfel das offen aus, dass auch die anderen das sehen. Das ist jetzt leider eskaliert mit der 19, ne? Das war jetzt einfach Pech. So, weil ansonsten, da kann man ja auch sagen, da nehme ich mir so ein bisschen den Gegenwind von den SpielerInnen, die sagen, ja, warum breitet sich das Feuer jetzt aus oder so? Ich fand es ganz apart, als du gesagt hast, und wenn man eine 19 würfelt und das dann doch nicht möchte, dann kann man ja immer noch fatschen. Das ist so wie dieser Ratschlag, den habe ich mal in irgendeinem Podcast gehört. Man soll, wenn man sich nicht entscheiden kann, eine Münze werfen und sagt, Kopf ist das, Zahl ist das. Und wenn das, was kommt, etwas und man sich nicht freut, soll man einfach das Gegenteil machen. Da hat man auch eine Entscheidung. Wo ich denke, funktioniert das?
Ja,
Du
tut
hast doch
es.
gar keinen. Das ist doch
Tut es
unfassbar.
absolut. Das ist, ich kenne es aus dem echten Leben. Wenn ich 2 Outfits für den Abend zur Verfügung habe, also als ganz simples Beispiel, und ich würde eine Münze werfen und ich sage eine. Kopf ist Outfit schwarz und Zahl ist Outfit bunt. Und ich kriege dann, ich weiß nicht mehr, was ich mir für was belegt habe. Egal, ich kriege dann halt das schwarze Outfit angezeigt und denke mir, oh, das fühle ich heute gar nicht. Weiß ich auch, dass ich das bunte anziehen will. Also es ist so.
Okay.
Es kann total unterstützen. Ich glaube, das
Ja.
hat irgendeine psychologische Begründung, aber ich weiß nicht welche.
Na, vielleicht ist es halt die direkte Reaktion auf die Entscheidung, die externalisiert ist, die einem dann aufzeigt, was man wirklich möchte.
Kann sein.
So, sehr schön.
Drehe trotzdem noch mal die Schleife zur Frage. Ich habe nämlich
Ja.
tatsächlich schon mal im Rahmen einer Katastrophe, ich würde sie als solche bezeichnen, Würfel genutzt. Mir ist eingefallen, dass ich mal ein Stargate-Finale geleitet habe. Das sind immer besonders große, aufwendige oder ja, einfach besondere Abenteuer bei uns. Und zwar ging es dabei darum, dass eine Krankheit im Stargate Center ausgebrochen ist, die von einem anderen Planeten mitgeschleppt wurde. Und das Stargate Center wurde verriegelt. Es gab Charaktere, die außen waren. Also ich habe die Mission zweimal gespielt. Einmal innerhalb des Stargate Centers, einmal außerhalb des Stargate Centers mit unterschiedlichen Charaktergruppen, mit unterschiedlichen Spielgruppen. Und die Leute, die drinnen waren und die Leute, die draußen waren, hatten unterschiedliche Missionen. Die einen mussten Heilmittel finden, die anderen mussten die Lage innerhalb irgendwie klären, sage ich mal. Und da habe ich gewürfelt in regelmäßigen Abständen und habe den Spielern Zahlen mitgeteilt. Und zum Schluss des Abenteuers, ich habe Feedback dafür bekommen, ich würde es nicht nochmal so machen, habe ich mitgeteilt, dass die Zahlen, die ich gesagt habe, die Todesopfer waren, die aufgrund der Krankheit dahingerafft wurden im Stargate Center, bis die Lösung ans Tageslicht kam. Das heißt, je schneller die Spieler agiert haben und je schneller die Charaktere eine Lösung gefunden haben, desto weniger Leute sind gestorben. Andersherum, je länger sie gebraucht haben, desto häufiger ist das passiert. Und ich habe immer, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich habe entweder nach Minutentaktung immer gesagt, okay, jetzt ist einmal noch mehr gestorben. Oder ich habe mir nach Minutentaktung, glaube ich, immer einen Fate-Würfel geworfen, nach dem Motto, ist wieder jemand verstorben, ist jemand erkrankt oder ist jemand gesund geblieben quasi. Da habe ich die Würfel entscheiden lassen, ja.
Alter, krass, ey. Das hat aber auch eine ganz schön brutale Seite, dieses Quantifizieren der Tote, Aber ich meine, es kann natürlich auch ein Stilmittel sein. Könnte man auch so einen digitalen Anzeiger an die Wand machen, wie so eine Atomuhr, die dann die Opfer zählt der Apokalypse oder so.
Wie schön. Bei Galactica immer am Anfang. Weiß nicht, ob ihr die Serie kennt, bei Kampf Stand Galactica gab es ja immer diese Anzahl von Überlebenden. Ja, irgendwie angefangen bei, ich weiß gar nicht, 40.000, die ja dann mit diesem galaktischen Konvoi da weg sind. Und dann wurden sie immer weniger von Katastrophe zu Katastrophe.
Ah, schön. Ja, wunderbar. Mit diesem positiven Endwort, also es gibt viele Möglichkeiten, die Opfer einer Katastrophe lustig darzustellen, Leute. Möchte ich mich verabschieden und danke euch. Es war schon mal. Was? So, danke euch erstmal. So, ich muss jetzt mal mich selber lachen. Das ist schön, freue mich. Ach, so, also, ich sag schon mal tschüss, danke fürs Zuhören, überlass das Feld den anderen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Was ist das mit einem Shitstorm?
Ja, das gibt nachher wieder Dankesfeedback.
Shitstorm ist übrigens auch eine sehr neumodische Katastrophe, die man ausspielen kann.
Ja, also dann möge Fex euch auf euren Wegen begleiten und ganz viel Würfelglück bis zum nächsten Mal.
Möge das Würfelglück euch hold sein und wenn die Würfel es nicht sind, nehmt eure eigenen Entscheidungen.
So, ihr Lieben, ich bin es noch einmal, Meister Henning, mit dem obligatorischen Schlusswort nach dem Schlusswort. Und danke euch fürs Zuhören, danke fürs Treuehalten. Das waren die Meistergespräche zur Katastrophen Folge 2. Und dann geht es nächste Woche im Juni dann weiter am 1. und 3. Sonntag mit den Schwafelhelden und der Verschwörung von Garrett. Und am Ende des Monats dann mit den Meistergesprächen, diesmal mit einer Kummerkasten-Folge. Solltet ihr wie immer, ich habe es ja auch in der Folge gesagt, also wir sagen es immer, Feedback haben, Fragen oder euch entrüsten wollen über politisch unkorrekte Statements, dann gerne, wir freuen uns darüber, denn alles ist Energie. Genau, in dem Sinne, ich verbleibe als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner, Meister Henny, bleibt gesund, rollt die Würfel und im Namen meiner MitmeisterInnen bedanke ich mich, dass es euch gibt und dass ihr diesen Podcast hört. Bis dahin.